Standpunkte. Der Podcast auf KenFM.
Die Abgehobenheit der Volksvertreter. Was unabhängige Abgeordnete von den Wählern halten. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Wir hatten von unserer Kanzlerin bereits gehört, dass fast alle wichtigen Entscheidungen des Deutschen Bundestages gegen den Willen der Menschen gefällt wurden und dass das auch ganz normal wäre. Da passt die folgende E-Mail gut, um zu zeigen, dass die Abgehobenheit der deutschen Volksvertreter durchaus nicht nur in der Person der Kanzlerin evident ist, sondern dass meine Beschreibung der Vertreter der politischen Parteien als neue Aristokratie durchaus gerechtfertigt ist. Zitat: Sehr geehrter Herr Mitschka, im Übrigen empfinde ich es zunehmend unerträglich, wie mittlerweile jede Interessensgruppe mit E-Mail-Bombardements oder Beiträgen in den sozialen Netzwerken versucht, auf Parlamentarier Druck auszuüben. Als nunmehr unabhängiger Abgeordneter kann ich Ihnen versichern, dass man damit nichts, aber auch gar nichts erreicht. Mit freundlichen Grüßen. Zitat Ende. Da der Abgeordnete nicht zustimmte, dass ich seine E-Mail veröffentliche, will ich sie nur in anonymisierter Form darstellen. Was will uns der Absender dieser E-Mail sagen? Ich will es übersetzen. Was Sie mir da als Lektüre vorschlagen, interessiert mich nicht. Und überhaupt interessiert mich nicht, was die Wähler schreiben oder sagen. Ich bin ein unabhängiger Abgeordneter und Sie können mir mal den Buckel runterrutschen. Da dieser Abgeordnete sich offensichtlich nicht von mir informiert, sondern belästigt fühlte, will ich ihm nicht belästigend antworten, sondern an dieser Stelle einmal einen Faktencheck durchführen, weil das ja im Moment sehr modern ist. Nun hat die Aussage zwei Komponenten. Die allgemeine, also die Behauptung, dass die Abgeordneten wüssten, was richtig und gut ist, während der Pöbel keine Ahnung hätte, und die spezielle, dass eine Rede, die der Abgeordnete erwähnte, alle Fragen richtig beantworten würde. Beginnen wir mit dem Allgemeinen. Da gibt es das Beispiel der Ukraine-Krise. Schauen wir uns noch einmal an, wie das Auswärtige Amt im Februar 2015 noch dem Bundestag versuchte, die 18 Behauptungen mit einem Realitätscheck zu widerlegen. Ich hatte daraufhin eine Serie von Artikeln in meinem Blog veröffentlicht und widerlegt. Und im Jahr 2019 erschien mein Buch »Das Ukraine-Narrativ«, indem ich noch einmal 5 Jahre später nachwies, dass sämtliche 18 Punkte keinem Faktencheck standhalten. Nun kann ich nicht alle 18 Argumente und Widerlegungen hier aufführen, aber ich kann ein paar Glanzpunkte der Erklärungen des Auswärtigen Amtes erwähnen. Die Regierung erklärte den Abgeordneten, dass es kein Neonazi-Problem in der Ukraine gebe, die Russland-Sanktionen hätten nichts damit zu tun, Russland in die Knie zu zwingen, sondern es ginge nur darum, Gesprächsbereitschaft zu erzeugen. Die Übernahme von EU-Standards durch die Ukraine würde den Handel mit Russland überhaupt nicht beeinträchtigen, die Mitgliedschaft in der EU wäre überhaupt nicht gegen Russland gerichtet, die NATO würde keineswegs versuchen, Russland zu schwächen oder einen Raketenschild gegen Russland aufzubauen, die NATO würde überhaupt nicht von der Krise profitieren, die NATO würde gar nicht die Aufnahme der Ukraine anstreben, die NATO hätte gar kein Versprechen gebrochen, als sie sich gegen Osten erweiterte und würde auch keine russischen Sicherheitsinteressen verletzen. Der Westen hätte keineswegs Russland nach dem Kalten Krieg ausgegrenzt. Russland wäre alleine für die Sezessionstendenzen im Osten der Ukraine verantwortlich. Der Fall Kosovo und Krim wären zwei vollkommen verschiedene Dinge. Weder die russische Sprache noch die Menschen, die sich als ethnische Russen ansehen, würden unterdrückt. Die Behauptung, die Krim wäre schon immer russisch gewesen, wäre falsch. Und das Selbstbestimmungsrecht der Völker wäre natürlich nicht gegeben, wenn es gegen die Verfassung der Ukraine verstoßen würde. Die Absetzung von Janukowitsch wäre kein Staatsstreich gewesen und die Behauptung, der Westen hätte sich in die inneren Angelegenheiten der Ukraine eingemischt, wäre falsch. Sie schütteln mit dem Kopf, falls nicht, empfehle ich die Lektüre meines Buches. Mit anderen Worten, der Herr Abgeordnete, der Informationsangebote ablehnt und offensichtlich glaubt, quasi per Mandat die Wahrheit zu kennen, hatte keine Ahnung, was wirklich in der Ukraine passierte, wenn er sich alleine auf die Informationen seiner Regierung und die der Massenmedien verließ. Und auf dieser keiner Ahnung basierten dann seine Entscheidungen, aber zurück zu Israel und BDS. Die Rede eines Abgeordneten. Kommen wir zum Speziellen. Der Rede des die CDU-Fraktion vertretenden Abgeordneten über die vom Bundestag ausgesprochene Diskriminierung der Bewegung für Völker- und Menschenrechte in Israel und im besetzten Palästina, BDS, Boykott, Desinvestition, Sanktionen. Zitat: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, BDS, das sind ja scheinbar nur 3 Buchstaben, doch hinter dieser Abkürzung verbirgt sich viel, viel mehr. BDS steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, Getragen von 170 palästinensischen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, wendet sich diese Bewegung in ihrer Zielrichtung letztendlich gegen die Existenz des Staates Israel, eines Staates, der 1948 durch einen Teilungsplan der Vereinten Nationen entstanden ist, einen Plan, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen hat und der letztendlich der Befriedung des Nahen Ostens dienen sollte. Zitat Ende. Und schon haben wir den ersten Fehler in der Rede entdeckt. Die BDS-Bewegung wendet sich keineswegs gegen die Existenz des Staates Israel, sondern gegen die völkerrechtswidrige Besetzung Palästinas und setzt sich für die völlige Gleichberechtigung der arabisch-palästinensischen Bürger Israels ein. Im Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft heißt es in Hinsicht auf BDS, Zitat, wir laden ebenfalls gewissenhafte Israelis dazu ein, diesen Aufruf zu unterstützen, der Gerechtigkeit und einem echten Frieden willen. Diese gewaltlosen Strafmaßnahmen müssen so lange aufrechterhalten bleiben, bis Israel seiner Verpflichtung nachkommt, den Palästinenserinnen und Palästinensern das unveräußerliche Recht der Selbstbestimmung zuzugestehen und zur Gänze den Maßstäben internationalen Rechts entspricht, indem es erstens die Besetzung und Kolonisation allen arabischen Landes beendet und die Mauer abreißt, zweitens das Grundrecht der arabisch-palästinensischen Bürgerinnen und Bürger Israels auf völlige Gleichheit anerkennt und drittens die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge, in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum zurückzukehren, wie es in der UN-Resolution 194 vereinbart wurde, respektiert, schützt und fördert. Zitat Ende. Woher der Herr Abgeordnete die Information hat, dass die BDS-Bewegung den Staat Israel vernichten wolle, womit vermutlich die Assoziation hervorgerufen werden soll, dass die BDS-Bewegung einen neuen Holocaust planen würde, ist leider nicht bekannt. Vielmehr scheint deutlich zu werden, dass die Mehrheit der deutschen Bundestagsabgeordneten entweder nicht weiß, was die BDS-Bewegung überhaupt darstellt, oder bewusst die Menschenrechts- und Völkerrechtsbrüche einer rechtsextremen Regierung verteidigt. Was verbreitet wird, scheinen wieder die gleichen, in die Irre führenden Informationen zu sein, die in dem oberen dargelegten Ukraine-Fall eingehend dokumentiert wurden. Wenden wir uns dem Ende des Redeausschnittes zu. Zitat: den die Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen hat und der letztendlich der Befriedung des Nahen Ostens dienen sollte, Zitat Ende. Auch das ist eine Behauptung, die nur schwer als Tatsache hingenommen werden kann. Entgegen dem verbreiteten Mythos erschufen nicht die Vereinten Nationen den Staat Israel, es war der Ausklang des offiziellen Kolonialzeitalters, als Entscheidungen über die Köpfe von Kolonien hinweg gemacht wurden und die Welt unter dem Eindruck der Nazi-Verbrechen des Holocaust stand. Ende der 1940er Jahre übergaben die Briten ihr Mandat des Völkerbundes über Palästina an die neu gegründeten Vereinten Nationen und je nach Beschreibung der Geschichte heißt es, dass Israel am letzten Tag des britischen Mandats die Staatsgründung ausrief, beziehungsweise am ersten Tag der Übergabe an die UNO. Die arabischen Staaten sahen die Gründung als koloniales Projekt an und aktivierten das Militär. Die UNO gründete ein Komitee, das über die zukünftige Regierung Palästinas berichtete. Der Bericht der Mehrheit bildete die Basis der Resolution 181 der UN-Generalversammlung, welche die Gründung eines arabischen Staates, eines jüdischen Staates und einen internationalen Sonderstatus für Jerusalem empfahl. Obwohl die Bevölkerung Palästinas im Jahr 1946 zu 65% arabisch und 33% jüdisch war, ohne klare territoriale Abgrenzung von Juden und Arabern in großen Teilen der aneinandergrenzenden Gebiete, empfahl das Komitee, dass das Gebiet des jüdischen Staates 55,5% des gesamten Territoriums Palästinas umfassen sollte. Die Ungerechtigkeit gegenüber der arabischen Bevölkerung begann daher mit einem unausgewogenen UN-Bericht und einer ebensolchen Resolution. Die ungerechte Verteilung war der zweite wichtige Grund, warum die arabischen Staaten die Teilung nicht akzeptieren wollten. Auch in der UNO war das Ergebnis seinerzeit durchaus umstritten. Die am 29. November 1947 verabschiedete Resolution 181 wurde mit 33 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen angenommen. Wenn man aus einer solchen Gründung die Behauptung ableitet, dass es um die Befriedung des Nahen Ostens ging, kann man Befriedung nur als Unterwerfung oder Kolonisation verstehen. Hören wir uns an, wie die Rede weitergeht. Zitat: er sieht zwei Staaten vor, die in einer Wirtschaftsunion miteinander verbunden sein sollen, mit Jerusalem als Sonderterritorium unter internationaler Kontrolle. Die arabischen Staaten waren jedoch nicht bereit, die Teilung Palästinas zu akzeptieren, und die Großmächte haben in der Folgezeit der letzten 60 oder 70 Jahre das Ihrige dazu beigetragen, dass es zu keiner friedlichen Beilegung des Konfliktes gekommen ist. Zitat Ende. Also Israel ist unschuldig, die bösen Araber wollten keinen Frieden und die Großmächte verhinderten auch eine friedliche Lösung. Was aber der Redner unterschlägt, ist die Tatsache, dass Israel vor und nach der Ausrufung der Staatengründung ethnische Säuberungen, Massenmorde und Vertreibungen benutzte, um seinen Staat zu einem rein jüdischen Staat zu machen und dadurch den Grundstein für eine Erbfeindschaft legte, welche eine friedliche Einigung nun so unglaublich schwer macht. Zitat: Der israelische Historiker Ilan Pape hat die Operation der ethnischen Säuberung und insbesondere seine Planung ausführlich dokumentiert. Sie zielte auf einen vierten und abschließenden Plan im März 1948 ab, mit dem das Land als Ganzes ethnisch gesäubert sein sollte. Ben-Gurion, der Leiter der Operation, glaubte, dass 80-90% des Territoriums des britischen Mandatsgebiets benötigt würde und sagte 1947, dass nur ein Staat mit mindestens 80% Juden ein existenzfähiger und stabiler jüdischer Staat sein könnte. Um dies zu erreichen, rief der Plan C dazu auf, die politischen Anführer Palästinas zu töten, ebenso wie höhergestellte Beamte, Aufrührer und finanzielle Unterstützer und die Transportwege, Wassermühlen, Mühlen, Dörfer, Clubs und Cafés zu zerstören. Der vierte und finale Plan, Plan Dalet, 10. März 1948, fügte hinzu: Diese Operationen können wie folgt ausgeführt werden, entweder durch die Zerstörung der Dörfer, indem sie in Brand gesetzt, gesprengt werden und durch Verlegung von Minen in den Trümmern, speziell jener Bevölkerungszentren. Im Fall von Widerstand muss dieser durch die Streitkräfte ausgelöscht und die Bevölkerung aus dem Staatsgebiet vertrieben werden. Das Ergebnis, hervorgehoben durch das Deir Yassin-Massaker vom 9. April, bei dem 107 Dorfbewohner getötet wurden, war eine Serie von Vertreibungen, in denen 531 Dörfer und 11 Städte zerstört und 800.000 Menschen zu Flüchtlingen wurden. Die Gründung Israels war daher auf einem partiellen Völkermord und ethnischer Säuberung der nichtjüdischen Bevölkerung Palästinas gebaut worden. Zitat Ende. So viel also zur alleinigen Schuld der Araber, die keinen Frieden wollten. Aber wie geht die Rede weiter? Zitat: Schon mit der genannten UN-Resolution 181 wurde zumindest mittelbar zum Ausdruck gebracht, dass die Palästinenser als Volk Anspruch auf einen eigenen Staat haben. Das Staatsgebiet muss jedoch geklärt sein, denn wir wissen es aus der Staatsrechtslehre: Ein Staat besteht aus drei Komponenten, einem Staatsgebiet, einem Staatsvolk und einer Staatsgewalt, die sich auf eben jenes Staatsgebiet erstreckt. Zitat Ende. Nun sollte man hinterfragen, wie es denn sein kann, dass die drei Komponenten niemals realisiert werden konnten. Hier schweigt der Redner. Denn die Tatsache, dass Israel in einem Angriffskrieg Palästina eroberte und seitdem besetzt hält, Menschen in einer Art unterdrückt, die von Kennern der südafrikanischen Apartheid als schlimmer als damals dort eingestuft wird, dass die israelischen Regierungen durch Siedlungen ein eigenes Staatsgebiet unmöglich machten, wird an keiner Stelle der Rede erwähnt. Aber genau diese Gründe haben dazu geführt, dass inzwischen 137 von 193, also 71%, der UNO-Mitgliedsstaaten Palästina als Staat anerkannten. Das entspricht der Vertretung von 80% der Weltbevölkerung. Selbst der Vatikan benutzt seit Januar 2013 die Bezeichnung Staat Palästina in Dokumenten. Schauen wir, wie die Rede weitergeht. Zitat: Ein eigenes, klar abgegrenztes Staatsgebiet haben die Palästinenser derzeit nicht. Dies scheitert aber auch daran, dass sie Gebiete für sich reklamieren, die ihnen durch die erwähnte UN-Resolution entzogen sind. Ob die Palästinenser derzeit überhaupt über eine legitimierte Interessensvertretung verfügen, darf, denke ich, in Frage gestellt werden. Zitat Ende. Nun, auch hier wieder nur die Hälfte der Geschichte. Jeder weiß, dass Israel bewusst eine Spaltung der Palästinenser betrieben hatte und die Gründung der fundamentalistischen Hamas unterstützte, um die säkularen nationalistischen Kräfte, insbesondere die PLO, der Palästinenser zu schwächen und Zwietracht zu säen. Dies geht eindeutig aus Aussagen der israelischen Beamten Avner Cohen und David Hacham hervor. Ebenso wie aus wissenschaftlichen Arbeiten. Also hören wir weiter. Zitat: Weil das palästinensische Volk seit 15 Jahren nicht mehr gewählt hat. Zitat Ende. Wenn der Parlamentspräsident seit 2012 in israelischer Haft ist, ein Mitglied des Legislativrats durch Luftangriff getötet wird und das System der Besatzung alles unternimmt, um zu verhindern, dass Palästina eine Eigenstaatlichkeit entwickelt, zum Beispiel durch alle nur denkbaren Schikanen, kann dies nicht verwundern. So hatte Israel zum Beispiel erst nach Druck der US-Regierung am 15. Januar 2006, nur 10 Tage vor dem angesetzten Wahltermin, Wahlberechtigten in Ost-Jerusalem gestattet, in bestimmten Postämtern ihre Stimme abzugeben. Aber hören wir nun die heuchlerischste Stelle der Rede an. Zitat: Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt auch im Namen der CDU-CSU-Bundesfraktion die von mir genannte Zwei-Staaten-Lösung. Wir stehen dazu, auch wenn der amerikanische Präsident mit seinen derzeitigen Handlungen eine Zwei-Staaten-Lösung zumindest in Frage zu stellen scheint. Zitat Ende. Wer sich die illegale Siedlungspolitik Israels anschaut, wird schnell begreifen, dass seit Jahrzehnten daran gearbeitet wird, einen eigenen Staat Palästina unmöglich zu machen. Auf diese Art und Weise erhielten die rechten Parteien im Laufe der Jahre die Zustimmung der Mehrheit der jüdischen Bevölkerung für eine Annexion und sogar ethnische Säuberung der besetzten Gebiete Palästinas. David Sheen hat in einem Vortrag sehr schön die Politik der Parteien erklärt und die daraus entstandene gesellschaftliche Akzeptanz eines radikalen Rassismus. Das Transkript der Vorlesung hatte ich in meinem E-Book zur BDS-Entscheidung veröffentlicht. Das Video ist auf YouTube verfügbar. Sheen zeigt auf, dass Umfragen deutlich gemacht haben, dass zwar viele jüdische Israelis für eine Zwei-Staaten-Lösung sind, wenn sie aber die Bedingungen hören, zum Beispiel, dass die Siedlungen aufgegeben werden müssten, endet man in den allermeisten Fällen bei der Annexion und sogar bei ethnischen Säuberungen. Wenn die offizielle Vertretung der Palästinenser auf der Zwei-Staaten-Lösung beharrt, dann vermutlich, weil es ihr einziges Recht ist, das von der UNO erklärt wurde. Allerdings kann dieses Recht, bedingt durch die Politik der Regierungen Israels, nicht mehr verwirklicht werden. Zu dieser Politik gehört auch die völkerrechtswidrige Annexion Jerusalems. Und jeder weiß das inzwischen. Sich also als deutscher Politiker auf die Zwei-Staaten-Lösung zurückzuziehen, ist einfach feige und sagt im Prinzip nur aus, dass man Israels Politik nicht in Frage stellt, egal wie völkerrechtswidrig sie ist, egal welche Menschenrechtsverbrechen begangen werden. Aber hören wir nun das Ende der Rede an. Zitat: Eigentlich sollte man meinen, dass die beiden genannten Völker, das jüdische Volk und das palästinensische Volk, größtes Verständnis füreinander aufbringen müssten, denn auch das jüdische Volk war 2000 Jahre lang ein Volk ohne eigenen Staat. Verständnis für die eigene Situation kann ich aber nur erwarten, wenn ich dem anderen nicht das Existenzrecht abspreche. Genau das ist aber letztendlich die Zielrichtung der BDS-Bewegung. Eine solche Haltung einer solchen Bewegung kann von verantwortungsvoll handelnden Politikern des Deutschen Bundestages in keinem Fall gebilligt werden. Zitat Ende. Wieder wird behauptet, dass das Existenzrecht Israels bestritten würde, worin immer die Assoziation von Vernichtung und Holocaust verbunden wird, was für die BDS-Bewegung ganz einfach nicht wahr ist. Selbst für Hardcore-Gegner der israelischen Regierung geht es nicht um die Vernichtung von Menschen, was mit dieser Behauptung suggeriert wird, sondern um die Veränderung eines politischen Systems, das sogar die eigenen Bürger diskriminiert, soweit sie nicht zur jüdischen Religion konvertiert sind. Übrigens gilt das sogar für die falsch übersetzte Aussage von Ahmadinejad, die schon 2010 als Fake News in der Süddeutschen identifiziert worden war. Gemeint war nicht Israels physische Vernichtung, sondern das politische System der Besatzung und Apartheid. Wenn als Beispiel die Vernichtung des Schah-Regimes erwähnt wird, dürfte klar sein, dass es nicht um die physische Vernichtung des Staates oder der Juden geht, wie immer wieder suggeriert wird, sondern dass es sich bei dem Ruf Tod Israel lediglich um eine Verkürzung handelt, mit der man das System der Unterdrückung meint. Was allerdings wahr ist, der Redner mag wissen, dass das Existenzrecht Israels als Staatengebilde an die Zwei-Staaten-Lösung gemäß der Resolution 181 gekoppelt ist, was im Fall einer Annexion Palästinas entgegen der Resolution 181 vollkommen anders bewertet werden muss. Es sind die Politiker Israels, die durch die Besatzung und Quasi-Annektierung die Zwei-Staaten-Lösung unmöglich machten und nun vor dem Dilemma stehen, in einer Ein-Staaten-Lösung allen Bürgern, unabhängig von der Religion, gleiche Rechte einräumen zu sollen. Das höchste UNO-Gericht benutzte nicht den Begriff Quasi-Annektierung, sondern de facto Annektierung. Zitat: Das Gericht bezeichnete die auf palästinensischem Gebiet errichteten jüdischen Siedlungen als Verstoß gegen internationales Recht und rügte den von Israel errichteten Wall als Schaffung von Tatsachen, die auf eine de facto Annektierung hinauslaufen könnten. Israel ignoriert das Urteil und beschuldigt das Gericht, antisemitisch geurteilt zu haben. Zitat Ende. Auch der immer wieder angeführte Ruf »From the rivers to the sea« wird bewusst als Vernichtungswunsch aller Juden durch Zionisten missbraucht. Tatsächlich handelt es sich darum, ein ungeteiltes Land, Israel und Palästina, zu realisieren, in dem alle Bürger die gleichen Rechte haben. In den 1960er Jahren waren es Hinweise auf koloniale Lösungen wie zum Beispiel Algerien, wo französische Siedler gleichberechtigt im Land blieben, und in den letzten Jahren wurde es zum Ruf für eine Ein-Staaten-Lösung. Es ist der Ruf nach einem Staat, in dem Israelis und Palästinenser friedlich zusammenleben, in einer Demokratie, welche allen Bürgern die gleichen Rechte einräumt. Dies ist durch Umfragen belegt. Man sollte sich einmal vorstellen, welche fantastische Entwicklung eintreten würde, wenn die Kosten, die ständig für Bomben und Krieg ausgegeben werden, für Ausbau und Aufbau eines gemeinsamen, demokratischen Israel-Palästinas eingesetzt werden könnten, in dem alle Bürger die gleichen Rechte haben und Minderheiten geschützt sind. Natürlich gibt es sowohl in Palästina als auch in Israel durch die jahrelange Besatzung, Unterdrückung und Entmenschlichung der palästinensischen Menschen Extremisten auf beiden Seiten, welche die jeweils andere Seite ermorden oder vertreiben wollen. Aber was will man erwarten, wenn jede Woche israelische Besatzungskräfte am Grenzzaun zum belagerten Gazastreifen Menschen erschießen, mit spezieller Munition verkrüppeln, spezielle Gase einsetzen, die mehr als Tränen erzeugen? Wenn man nur die Medienberichte aus 2018, die allerdings nicht in deutschen Medien erscheinen, über Übergriffe, ethnische Säuberungen, Razzien und Schikanen der israelischen Regierung gegen Palästinenser liest, kann man die Rede des Abgeordneten nur als Zynismus empfinden. Zitat: Das Existenzrecht des Staates Israel ist und bleibt für uns Staatsraison. In den sozialen Medien zeigt die BDS-Kampagne leider immer wieder, dass sie sich von der Propaganda der NS-Diktatur beeinflussen lässt. Zitat Ende. Hier geht der Redner sogar so weit, die BDS-Bewegung mit Nazi-Ideologie in Verbindung zu bringen, was absolut perfide ist. Denn während die BDS-Bewegung sich für Völkerrecht und Menschenrechte einsetzt, taten die Nazis wohl genau das Gegenteil, wenn ich mich nicht irre. In einer anderen Rede im Bundestag am gleichen Tag wurde behauptet, dass die BDS-Bewegung SS-Runen verwandt hätte, ein Neuland-Problem, denn die BDS-Bewegung hatte das Logo des Eurovision Contest 2019 adaptiert, in dem das V als Herz erschien. Sie hat es durch die grafische Gestaltung des im Netz allseits bekannten Emoji gebrochenes Herz ersetzt. Jede andere Interpretation würde auch keinen Sinn machen und kann nur als böswillig angesehen werden. Zitat: Wir erinnern uns hoffentlich an die vielen hasserfüllten Bilder aus dem Dritten Reich, auf denen Schilder mit der Aufschrift »Deutsche kauft nichts bei Juden« zu sehen waren. Ein erster Schritt auf dem Weg zum Völkermord. Diese sich aus unserer Geschichte ergebende unendliche Verantwortung gebietet es uns, alles zu unterlassen und zu unterbinden, was antisemitisch ist oder auch nur den Eindruck erweckt, antisemitisch werden zu können. Zitat Ende. Ich finde es vielsagend, wenn ein deutscher Abgeordneter bei Boykottaufrufen gegen die Politik eines Apartheid-Regimes zuallererst an Nazi-Boykott gegen Juden denkt, statt an die nach Jahrzehnten endlich erfolgreiche Bewegung gegen die Apartheid in Südafrika. Auch damals, als es in den 1960er bis 1980er Jahren darum ging, Südafrikas Apartheid zu beenden, war der Widerstand aus den deutschen Parteien immens. Das ist es, was ich persönlich mit Boykottaufrufen verbinde. Immerhin sind solche Aufrufe so sehr Nazi, dass eine parteiübergreifende Koalition in Irland ein Gesetz in das Unterhaus eingebracht und dort verabschiedet hat, das ausdrücklich die Einfuhr von Waren verbietet, welche in den durch Israel besetzten Gebieten Palästinas produziert wurden. Denn der Handel mit solchen Waren widerspricht dem Völkerrecht. Das Völkerrecht scheint aber für die Politiker des Bundestages keine Rolle mehr zu spielen, wenn es um Staatsräson geht. Zitat: Antisemitisch ist es auch, das Existenzrecht des Staates Israels in Frage zu stellen, ebenso wie es antisemitisch ist, Investoren, Kulturschaffende oder Handeltreibende von einem Austausch mit dem Staate Israel abzuhalten oder abzubringen. Zitat Ende. Wie oft wurde nun schon das falsche Narrativ des Existenzrechts bemüht, das letztlich immer benutzt wird, um zu suggerieren, dass hier ein neuer Holocaust drohen würde? Ist es Framing oder einfach Propaganda für einen rechtsextremen Besatzerstaat? Ich habe den Rahmen dieses Formats bereits gesprengt und möchte deshalb auf den Rest der Rede verzichten. Nur so viel: Die Geschichte wird über den Redner ein Urteil sprechen, so wie sie gerichtet hat über jene Unterstützer des südafrikanischen Apartheidssystems. Wer Nelson Mandela über Jahrzehnte als Terroristen verteufelte, um ihn dann als Friedensnobelpreisträger zu lobpreisen, wird trotzdem der feige Opportunist bleiben, für den eine von Frau Merkel behauptete und von Helmut Schmidt als töricht erkannte Staatsräson mehr Gewicht hat als Menschenrechte, Menschenleben, Völkerrecht und Frieden. Es wird keinen Frieden geben, solange die Rechte der Palästinenser unterdrückt werden. Die ethnischen Säuberungen können noch über Jahrzehnte andauern, der Widerstand wird nicht zerbrechen. Fazit: Es ist interessant, dass der Redner nur eine durchaus umstrittene UNO-Resolution erwähnte, auf welche sich Israel beruft, aber die Dutzenden von Resolutionen, die folgten und von Israel missachtet wurden, unbeachtet ließ. Die Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages hat sich, statt für Demokratie, für das Ende von Unterdrückung, Frieden und Völkerverständigung einzusetzen, einseitig für einen Apartheidsstaat stark gemacht. Dabei hat sie die Fronten verhärtet und geholfen, das Leiden der palästinensischen Menschen zu verlängern. Durch die vollkommen einseitige Verleumdung aller BDS-Aktivisten, statt konkrete Einzelfälle von Antisemitismus zu benennen, und die vollkommen einseitige Lobpreisung Israels als fehlerfreies demokratisches System ohne Berücksichtigung von Apartheid, Besatzung und Kriegsverbrechen ist Widerspruch zur Pflicht des Staatsbürgers geworden. Bisher hatte ich keine BDS-Resolution unterschrieben, denn ich sah mich als Berichterstatter, nicht als Aktivist. Aber nachdem die Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages eindeutig die rechtsextreme Regierung Israels und deren Verbrechen unterstützten, werde ich zukünftig sehr wohl BDS-Resolutionen unterschreiben. Denn jetzt geht es darum, der Welt zu zeigen, dass es auch Deutsche gibt, welche die richtige Lehre aus dem Verbrechen von Auschwitz zogen. Nämlich, dass man nicht wegsehen darf, wenn Unrecht geschieht, dass man aufstehen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit entgegentreten muss, egal wer sie begeht und wo sie begangen werden. Und die Menschen werden, wie im Fall von Südafrika, zunehmend verstehen, was in Israel und Palästina passiert. Egal wie sehr man versuchen mag, die kritischen Stimmen mit Bundestagsresolutionen, Entzug von Mitteln, Verweigerung der Vermietung von Räumen, Zensur und Gesetzen zum Schweigen zu bringen. Und wenn dann irgendwann die Apartheid beendet sein wird, wird man sich an die Abstimmung des Deutschen Bundestages an den 17. Mai 2019 erinnern, als Tag der Scham. So wie man sich heute daran erinnert, wer Nelson Mandela einst einen Terroristen nannte. Aber das wird dann nicht so verständnisvoll sein wie im staatlichen Sender Deutsche Welle. Andererseits wird man sich auch daran erinnern, welcher Politiker als erster den Mut hatte, gegen Mainstream und Staatsräson öffentlich gegen die Apartheid aufzutreten, so wie man sich heute an die FDP und Genscher erinnert, welche die treibende Kraft waren, dass Deutschland Nelson Mandela unterstützte.